Hi und willkommen zurück. Wie immer unser kurzer Werbeblock am Anfang. Ihr könnt uns mit dem Hashtag Chance23 auf Mastodon Fragen, Wünsche, Memes, Anmerkungen oder sonstige Themen schicken. Ihr könnt uns im IRC-Kanal Chance23 auf irc.hackin.org gerne ebenfalls eure Fragen schicken. Wir haben ein Public Viewing im Aquarium im Jitsi. Der Link dazu ist auf unserer Webseite firechance.org zu finden. Wir haben einen YouTube- und einen Twitch-Kanal, auf dem wir ebenfalls streamen. Diese sind mit dem Namen Firechance jeweils zu finden. Dort gibt es auch jeweils einen Chat. Wenn ihr dort Fragen stellt, dann lesen wir die natürlich mit und werden sie auch an die Speaker weiterleiten. Unsere Hauptstreaming-Plattform ist und bleibt streaming.media.ccc.de. Dort gibt es auch ein Relive, in dem ihr vergangene Talks nachschauen könnt. Der nächste Talk wird gehalten von Sky. Sky ist eine queere Person mit viel Begeisterung für Linux, Unix und freie Software. Sie hat Spaß daran, anderen Menschen beizubringen, wie sie die Kontrolle über ihre Geräte zurückbekommen. Sky hat in der Zeit von Linux 2.6 angefangen und ist etwas in den Bereich rumgekommen. Sie's Talk, Linux-Kommandozeile für Newbies, enthält eine Vorführung der Linux-Kommandozeile, eine Vorstellung der wichtigsten Kommandos und eine Erklärung zentraler Grundkonzepte.
Hallo allerseits, ich bin Sky und ich möchte euch heute beibringen, wie man die Linux-Kommandozeile benutzt. Ganz kurz zu mir, ich benutze seit knapp 20 Jahren Linux. Ich habe so ziemlich jede Distribution schon durchprobiert, inzwischen bin ich auch bei BSDs gelandet. Und dadurch habe ich eben sehr viel Erfahrung, auch ja, mit dem Rumpfuschen an Systemen. Und ich möchte jetzt einfach dieses Wissen mit euch teilen, damit mehr Leute auf der Kommandozeile Spaß haben können. Dieser Kurs ist so gedacht, dass ihr mitmachen könnt, wenn ihr ein Linux-System zur Verfügung habt. Es sollte auch wirklich in Linux sein. Also wenn ihr jetzt irgendwie eine Windows PowerShell aufmacht oder auf einem macOS ein Terminal öffnet, dann werdet ihr nicht unbedingt glücklich, weil ich weiß nicht, inwiefern die absolut grundlegenden Sachen übereinstimmen. Aber ich weiß auch von BSDs, dass sich auch selbst da dann Dinge im Detail unterscheiden und früher oder später werdet ihr eben an den Punkt kommen, wo ihr bei diesen Kursen nicht mehr mitmachen könnt, wenn ihr nicht auf einem Linux seid. Ich werde jetzt am Anfang 2 Minuten lang grundlegende Dinge erklären. In der Zeit habt ihr auch Zeit, euch auf eurem eigenen System ein Terminal zu öffnen. Selbst habe ich mir hierfür ein ganz frisch installiertes Fedora aufgesetzt, damit ihr euch vielleicht ein bisschen mehr wie zu Hause fühlt. Wenn ich hier so eine unveränderte Standardoberfläche habe, das ist jetzt eine GNOME-Oberfläche, ich habe fast gar nichts an dem System verändert, nur insofern, wie das halt für den Kurs hier nötig war. Ich mache das Terminal auf, indem ich hier mein Menü öffne und dann einfach oben Terminal eingebe. Es kann sein, wenn ihr auf einem KDE seid, dass ihr irgendwie Konsole eingeben müsst oder irgendwie sowas. Aber irgendwo befindet sich dieses Programm. Auf jedem Linux, das mit einer fertigen Desktop-Oberfläche kommt, habt ihr auf jeden Fall so ein Terminal-Programm drauf. Und das könnt ihr dann einfach öffnen. Bei mir habe ich das jetzt so eingestellt, dass einerseits die Schrift ziemlich groß ist, damit diejenigen von euch, die auf dem Handy versuchen, diesen Talk anzuschauen, noch eine Chance haben, mitzukommen. Und ich habe auch hier vorne diesen Shell-Prompt ein bisschen verändert, damit es nicht zu lang wird, weil ich habe hier auf dieser Seite mein Bild rumfliegen und ja, dass ich da nicht irgendwie mit dem Text in die Quere komme. Genau, ansonsten sieht es, wenn ihr euch das Terminal aufmacht, weil ich ähnlich so ähnlich aus, vermutlich. Das Terminal ist ein ganz normales Programm, das in der Oberfläche läuft. Also ihr seht es ja, das ist ein normales Fenster. Und hat natürlich auch, wie jedes andere Programm, seine eigenen Einstellungen, wo ich eben auch die Schriftart und Größe und auch die Farben ändern kann. Wenn ich jetzt irgendwie hier das mit dem weißen Schrift auf schwarzem Hintergrund nicht so gut lesen kann, kann ich auch schwarze Schrift auf weißem Hintergrund machen und so weiter. Ganz kurz zu den Begriffen, die ich hier verwende. Der Überbegriff Kommandozeile steht eigentlich für alles, was irgendwie hier im Textinterface passiert. Also das ist der Überbegriff für alles andere. Wenn wir Kommandozeile sagen, dann reden wir einfach von allgemein vom Textinterface. Das Terminal, das ist dieses Programm, was ich hier aufgemacht habe, oder auch Terminal Emulator, das ist ein Programm, was auf einer grafischen Oberfläche läuft und eben eine Kommandozeile zur Verfügung stellt. Also das bezeichnet ganz spezifisch dieses Programm, das in einem Fenster auf eurer grafischen Oberfläche läuft. Der Begriff Konsole, manchmal auch TTY genannt, ist die eingebaute Funktion vom Kernel, die neben der grafischen Oberfläche zur Verfügung steht. Also ihr kommt da auch mit einer Tastenkombination drauf, die verrate ich euch, aber bitte macht es jetzt nicht, weil ihr dann im Zweifelsfall Probleme habt, wieder zurückzukommen. Die Tastenkombination ist Steuerung Alt und die F-Tasten, also F1, F2, F3 und so weiter. Es gibt mehrere von diesen Konsolen auf einem Linux-System standardmäßig und die kann man eben mit diesen F-Tasten durch schalten. Also Steuerung Alt F1 bringt mich auf die erste, Steuerung Alt F2 auf die zweite, Steuerung Alt F3 auf die dritte und so weiter. Die grafische Oberfläche, also alles, was hier schön bunt ist und Fenster macht, läuft letztlich auch auf einer dieser Konsolen. Also wenn ihr es geschafft habt, auf die Konsole zu kommen, müsst ihr nur durchschalten und gucken, auf welche davon eure grafische Oberfläche ist und dann seid ihr wieder zu Hause. Dieser Trick ist gut zu wissen, einerseits, wenn aus irgendeinem Grund mal die grafische Oberfläche kaputt geht. Das kommt bei Updates, gerade bei Ubuntu und seinen Derivaten manchmal vor, erfahrungsgemäß. Und halt natürlich, wenn ihr physikalisch vor einem Gerät sitzt, wo keine grafische Oberfläche drauf installiert ist, wenn ihr zum Beispiel versucht, euch eine Arch Linux zu installieren oder irgendeinen Unsinn anfangt. Genau, und der letzte Begriff, den ich erklären möchte, ist der Shell. Die Shell ist letztlich das Programm, was auf der Kommandozeile läuft und Ein- und Ausgaben verarbeitet. Also die Shell ist das Programm, wo ich hier Kommandos eintippen kann und die mir dann den Output von diesen Kommandos wieder zurückgibt. Es ist auch ein Unix-Grundprinzip, dass jedes Programm genau eine Aufgabe hat. Und das heißt, diese Dinge sind eben wie ein Baukastenprinzip zusammengesetzt. Also ich habe den Terminal-Emulator, der sorgt dafür, dass eine Shell gestartet wird und die Shell, die verarbeitet dann eben die Eingaben, die ich hier gebe. Also das sind zwei verschiedene Programme. So, an diesem Punkt habt ihr dann hoffentlich alle, sofern ihr die Möglichkeit habt, auch auf eurem eigenen Gerät ein Terminal geöffnet. Und dann geben wir doch mal das erste Programm ein. Das erste Kommando ein. Ich mache jetzt hier mal so ein Echo. Echo ist ein Kommando, was nichts tut, außer das, was ich ihm sage, zurückzugeben. Und ich gebe jetzt hier so ein Dollar ein. Dollar steht in der Shell für eine Variable. Und um euch zu demonstrieren, was die Shell ist, geben wir uns doch mal aus, was in der Umgebungsvariable Shell gespeichert ist. Bei den meisten von euch wird, wie bei mir, bin bash stehen. Binbash, die Bash ist in dem Fall die Shell. Also es gibt sehr viele verschiedene Shells. Ich weiß, bei Arch Linux ist standardmäßig die ZSH installiert. Persönlich auf meinem eigenen System benutze ich Fish, was ich einfach angenehmer und spaßiger finde zu benutzen. Es gibt sehr viele verschiedene Shells, aber die Bash ist so ein bisschen der Standard. Es ist das GNU-Programm, also die Born Again Shell. Das ist so ein bisschen historisch der Name. Genau, also es gibt, wie gesagt, es gibt verschiedene Shells und mit Echo können wir Variablen ausgeben. Und dadurch haben wir eigentlich jetzt schon unser erstes Kommando gelernt. Prinzipiell, der Aufbau von Kommandos auf der Befehlszeile ist so, dass der erste Teil hier vorne ein Befehl ist. Und dieser Befehl ist letztlich nichts anderes als ein Programm, was irgendwo auf eurem Computer installiert ist. Da gibt es dann ganz spezielle Orte im System, wo diese ausführbaren Dateien abgelegt werden, also die Programme. Das, wenn ihr das weiterführend nachlesen wollt, ist das die sogenannte Path-Variable, also Englisch für Pfad. Das sprengt jetzt den Rahmen hier ein bisschen, das zu erklären, aber nur, dass ihr das mal gehört habt. Also der Befehl ist nichts anderes als ein Programm, eine ausführbare Datei, die auf eurem System installiert ist. Das letzte Argument sind üblicherweise Parameter. Also das kann je nachdem, was für ein Programm ich benutze, ein Dateiname sein, eine IP-Adresse oder ein Pfad oder hier auch eine Variable. Dazwischen gibt es etwas, das sich Flags nennt. Und Flags sind Parameter, die das Verhalten von meinem Befehl hier vorne verändern. oder auch bestimmte Funktionen davon aufrufen. Das werdet ihr jetzt auch im Laufe dieses Kurses noch zu Genüge sehen. Also nur, dass ihr das mal gehört habt, die drei Elemente. Ich tippe das jetzt mal hier. Ich verwende mal meine Shell hier so ein bisschen als Tafel. Also das ist natürlich kein gültiger Befehl, was ich hier eingebe. Der allgemeine Aufbau ist Befehl, Flags, die haben üblicherweise so ein Minus vorne dran und dann mein eigentliches Argument oder mehrere davon. Und weil ich diesen Befehl jetzt nicht ausführen möchte, drücke ich die Tastenkombination Steuerung und C. Das ist eine sehr wichtige Tastenkombination. Das C steht, kann man sich gut merken, das steht für Cancel. Damit kann ich etwas abbrechen. Die Shell kann man natürlich nur durch Tastenkombinationen bedienen. Also, ihr seht hier, ich kann mit der Maus hier nichts machen. Ich kann meinen Cursor auch nicht bewegen durch die Maus. Ich kann Text markieren und kopieren. Das ist eine Funktion, die mir die grafische Oberfläche dankbarerweise zur Verfügung stellt. Aber letztlich kann die Shell mit der Maus so standardmäßig gar nichts anfangen. Und das heißt, ich kann die Shell auch nur durch Tastenkombinationen bedienen. Und deswegen erzähle ich euch jetzt die wichtigsten Tastenkombinationen, die ihr euch auf jeden Fall merken solltet, weil ihr die ständig brauchen werdet. Eine haben wir schon gelernt, das ist die Steuerung C für Cancel. Ich zeige jetzt nochmal, was Steuerung C eigentlich kann. Ich mache jetzt mal so ein Sleep-Kommando. Um dieses Sleep-Kommando geht es mir gar nicht. Sleep ist ein Befehl, der tut nichts, als einfach die angegebene Anzahl von Sekunden zu warten. Wenn ich den jetzt laufen lasse, dann tut er einfach 10 Sekunden lang gar nichts und schiebt mich dann zurück hier auf diesen Prompt. Und mit Steuerung C könnte ich dieses Kommando, wie jeden anderen Befehl auch, vorzeitig abbrechen. Ich werde das jetzt mal demonstrieren. Ich führe diesen Befehl nochmal aus und dann breche ich ihn sofort mit Steuerung und C ab. Und dieser Trick ist sehr wichtig zu beherrschen, weil ihr auch unter Umständen mal ein Programm ausführt, wo ihr dann merkt, oh shit, ich wollte das gar nicht machen, schnell abbrechen. Oder wenn ihr ein Programm ausführt, was zu lange dauert oder was sich aufhängt. Bei manchen Programmen ist die Steuerung-C-Kombination auch die einzige Methode, sie wieder zu beenden. Und ansonsten laufen sie eben unendlich lange weiter. Eine Konvention, die ihr hier auch schon demonstriert seht, ist diese Schreibweise. Wenn ihr so etwas hier seht, diesen kleinen Dachbuchstaben und das große C dahinter, dann, oder generell einen Großbuchstaben, dann steht dieses Dach für die Steuerung-Taste. Das solltet ihr euch merken, weil das ist eine sehr häufig verwendete Darstellung, die euch einfach ziemlich häufig über den Weg laufen wird. Die nächste wichtige Tastenkombination ist, wie man aus der Shell eigentlich wieder rauskommt, wie man sie verlässt, wie man sich ausloggt, wenn man als anderer Benutzer eingeloggt ist und so weiter. Und dafür mache ich jetzt mal einen neuen Tab in diesem Terminal auf, damit ich euch das demonstrieren kann, weil wenn ich das mache, ist das Terminal natürlich zu, weil ich dann quasi diese Shell verlassen habe. Also ich öffne jetzt einen neuen Tab und die Tastenkombination, um sich auszuloggen, ist die Kombination Steuerung und D wie Doris. Wenn ich das drücke, ist das Tab mal wieder zu. Ich mache jetzt das gleiche nochmal, mache jetzt wieder einen neuen Tab auf und jetzt tippe ich mal den Befehl Exit, der nämlich exakt dasselbe macht wie diese Steuerung D-Kombination. Ich finde, Steuerung D ist einfacher, weil man, ja, man ist ja faul und will nicht immer so viele Buchstaben tippen, aber wenn ihr euch das nicht merken könnt, könnt ihr euch einfach Exit merken. Eine weitere Kombination, die ich hier sehr oft benutzen werde, einfach weil es praktisch ist für den Kurs, ist eine, die vielleicht nicht unbedingt super wichtig ist, aber sehr praktisch zu wissen. Und das ist die Kombination Steuerung und L. Wenn ich das mache, ist mein Bildschirm wieder sauber. Ich kann jetzt hier im Terminal auch wieder nach oben scrollen. Das ist aber eine Eigenart des Terminals in der grafischen Oberfläche. Auf der eigentlichen Konsole habt ihr selten das Glück, dass ihr besonders sinnvoll nach oben scrollen könnt. Und dafür gibt es dann auch entsprechend Tricks und Workarounds, die wir hier auch in den nächsten paar Minuten lernen werden. Aber genau, ich werde hier das öfter machen. Wenn ich Steuerung L drücke, ist mein Bildschirm wieder sauber. Dafür gibt es auch einen Befehl, der lautet Clear. Der macht genau dasselbe. Man ist ja natürlich auch eine faule Person und um sich die Arbeit auf der Shell zu erleichtern, gibt es diverse Tricks. Zwei davon, die ich standardmäßig immer benutze und auch ohne drüber nachzudenken und auch in diesem Kurs andauernd benutzen werde, weil ich mir das einfach absolut nicht mehr abgewöhnen kann, sind Möglichkeiten, um sich die Arbeit hier eben zu erleichtern. Die erste ist, dass man sich alte Befehle, zuvor ausgeführte Befehle anzeigen lassen kann, indem man die Taste Pfeil nach oben drückt. Wenn ich das mache, ich kann jetzt weiter nach oben drücken und meine ganzen zuvor ausgeführten Befehle anschauen. Ihr seht auch, man sieht hier, was ich vorher veranstaltet habe. Mit Pfeil nach unten kann ich dann natürlich in die andere Richtung durchschalten, bis ich dann wieder zurück auf meinem leeren Prompt angekommen bin. Ich kann auch, wenn ich ausreichend nach oben geschaltet habe, den Befehl ganz normal verändern und ihn erneut ausführen. Und damit kann ich mir eben die Arbeit erleichtern, weil ich andere Befehle nicht, alte Befehle nicht ständig nochmal komplett neu eintippen muss, sondern einfach wieder herholen kann und entsprechend verändern kann. Der weitere schöne Trick ist die sogenannte Tab Completion, also Tab Vervollständigung. Tab, das ist die im Normalfall selten benutzte Taste über der Caps Lock Taste. Tab ist auf der Shell eine Taste, die ihr sehr häufig benutzt, weil es einfach so unglaublich praktisch ist. Die Tab-Vervollständigung kann unter anderem Kommandos vervollständigen und auch Pfade und Dateinamen. Ich demonstriere das jetzt mal hier anhand dieses Sleep-Kommandos. Ich tippe jetzt mal nur die ersten drei Buchstaben ein. SLE. Und dann drücke ich die Tab-Taste. Und ihr seht, das hat mir schon ganz automatisch diesen Befehl vervollständigt. Wenn mein Befehl nicht eindeutig ist, also ich tippe jetzt nur mal SL und ich drücke dann die Tab-Taste, passiert gar nichts. Wenn ich jetzt aber ein zweites Mal Tab drücke, gibt es mir hier eine Auswahl von Befehlen, die mit SL beginnen. Und wenn ich das jetzt noch weniger mache, wenn ich nur ein S tippe und ich drücke jetzt nochmal Tab-Tab, dann fragt er mich, ob ich sämtliche Möglichkeiten anzeigen will, weil das halt sehr viel ist. Ich tippe jetzt mal Yes, also Y. Und wenn ihr dieses More seht, More ist eigentlich auch ein Programm. Ich habe schon erwähnt, Unix-Grundprinzip, jedes Programm hat eine Aufgabe. More ist ein Programm, was mir die Möglichkeit gibt, eine lange Liste durchzuscrollen, indem ich die Enter-Taste drücke. Also ich drücke jetzt Enter und ich halte das gedrückt. Und irgendwann komme ich dann vermutlich am Ende an. Wird natürlich gesagt, das sind jetzt über 200 Dinge, die ich da durchscrolle. Okay. Und Normalfall ist es so, wenn ich diese Tab Completion mache, dann wird dieser Befehl auch nicht ausgeführt. Also ich habe zweimal Tab gedrückt und das schmeißt mich hier wieder auf den neuen Prompt. Aber es hat den Befehl nicht ausgeführt. Ja, das muss man sich einfach gemerkt haben. Also die Tab Completion werde ich hier auch ganz automatisch und ohne nachzudenken ständig verwenden. Also wenn ihr euch fragt, wie habe ich jetzt diesen Pfad innerhalb von einem Tastendruck hervorgezaubert, das habe ich mit der Tab-Taste gemacht. So, jetzt haben wir schon die grundlegendsten Funktionsweisen verstanden. Und dann würde ich mal mit dem zweiten Abschnitt weitermachen, wo ich euch beibringe, wie man Ordner verwaltet und sich im Dateisystem bewegt. Der wichtigste Befehl, den wir wissen müssen, um uns im Dateisystem zurechtzufinden, ist der Befehl, um sich Dateien und Ordner im aktuellen Verzeichnis anzeigen zu lassen. Und das ist der Befehl ls. Ls steht für List. Was ls macht, ist euch Dateien im aktuellen Ordner anzeigen zu lassen. Also hier sind Dateien und hier sind Verzeichnisse. Wenn ihr jetzt über euren üblichen Weg, über, keine Ahnung, wie ihr das Ding nennt, Dateibrowser, Explorer, eigene Dateien, wenn ihr dieses Fenster öffnet, um euch eure Dateien anzeigen zu lassen, dann werdet auch ihr sehen, dass ihr dieselben Dateien und Ordner dort rumliegen habt, nur eben dargestellt durch Symbole anstatt durch Text. Also letztlich ist die Shell ja einfach nichts anderes, um die gleiche Art von Informationen über eine andere Methode zu, ja, darzustellen, weil es eben Text benutzt anstatt von Symbolen. Also das könnt ihr vielleicht auch in einem ruhigen Stündchen mal machen, dass ihr euch dann so einen Dateibrowser aufmacht und euch anschaut und dann seht, dass die Dateien und Ordner genau dieselben sind. Bei den meisten von euch wird hier vorne im Prompt sogar noch euer Pfad drin stehen. Da steht jetzt vermutlich irgendwo so eine Tilde drin. Die habe ich bei mir, wie gesagt, rausgemacht, damit ich hier mit der Textlänge keine Probleme bekomme. Das ist eine sehr sinnvolle Sache, wenn der Pfad vorne drin steht. Das werden wir auch noch gleich weiter sehen. LS listet, wie gesagt, hier die Ordner auf und die Dateien. Ich habe jetzt hier auf der grafischen Oberfläche das Glück, dass ich Farbcodes geliefert bekomme. Also pink sind dann bestimmte Arten von Dateien und blau sind Ordner. Das Glück habe ich nicht immer. Und damit ich sehen kann, welcher Dateityp meine Dateien haben und ob es sich um eine Datei oder um einen Ordner handelt, benutze ich den Befehl ls-l. Das minus L ist eine Flag. Was ich vielleicht auch noch dazu sagen sollte, unter Unix-artigen Betriebssystemen allgemein ist es so, dass Groß- und Kleinschreibung einen Unterschied macht. Also wenn ich hier Kleinbuchstaben tippe, müsst ihr auch Kleinbuchstaben tippen, damit dasselbe bei euch passiert. Und wenn ich Großbuchstaben tippe, müsst ihr Großbuchstaben tippen. Weil es eben, ja, also für ein Unix-artiges System ist ls in Kleinbuchstaben ein komplett anderes Kommando als ls in Großbuchstaben. Und ls in Großbuchstaben ist ein Kommando, das es nicht gibt. Und genau dasselbe gilt für die Flags, also ls minus klein l. Wenn ich diesen Befehl ausführe, kriege ich hier genau dieselben Dateien und Ordner angezeigt wie oben, aber mit zusätzlichen Dateis. Ich habe hier vorne die Berechtigung, ich habe hier den Benutzer, dem die Datei gehört und die Gruppe, der die Datei gehört. Hier ist die Dateigröße und hier ist das Datum, an dem die Datei zuletzt bearbeitet wurde. Ihr werdet auch vermutlich, wenn ihr so ein standardmäßig installiertes Linux mit einer fertigen Desktop-Oberfläche habt, habt ihr vermutlich so ähnliche Ordner hier drauf, so diese Bilder, Dokumente, Downloads und so. Also das sollte bei euch relativ ähnlich aussehen. Ich habe hier natürlich jetzt die Videodateien rumfliegen, weil ich hier selbstverständlich am Videos erstellen bin. Genau, was ich euch jetzt aber mit dieser Listenansicht zeigen möchte, ist, dass hier ein kleines D vorne dran steht, bei manchen Dateien und bei anderen nicht. Und dieses kleine D ganz am Anfang zeigt an, dass es sich um ein Verzeichnis handelt. Also D steht für Directory. Und bei Dateien, die keine Verzeichnisse sind, steht natürlich kein D. Also wenn ihr keine Farben zur Verfügung habt, wenn ihr aus irgendeinem Grund vor einem Terminal sitzt, was euch keine Farbcodierung bietet, dann müsst ihr euch eben auf die reine Textangabe verlassen. Und zum Glück ist das alles so aufgebaut, dass ihr das auch könnt. Also sämtliche Informationen, die ihr über Farben dargestellt bekommt, kriegt ihr auch, womöglich auf anderem Wege, über reine Textangaben angezeigt. Und das finde ich jetzt sehr sinnvoll und sehr wichtig zu verstehen, damit man eben sich unter allen Umständen zurechtfinden kann. So, ich habe schon gesagt, bei vielen von euch wird hier vorne ein Pfad stehen in eurem Shell-Prompt drinne. Bei mir steht keiner. Das heißt, wenn ich wissen möchte, wo ich mich in meinem Dateisystem befinde, muss ich das Kommando pwd eingeben. Pwd steht für Print Working Directory. Und das gibt mir diesen Pfad aus. Bei den meisten von euch wird hier auch slash home stehen und dann euer Benutzername. Das System, wie Pfade unter Unix-artigen Systemen angegeben werden, ist so, dass sie alle mit einem Slash beginnen, wenn es sich um absolute Pfade handelt. Das heißt, ich meine, im Prinzip kennt ihr das schon. Wenn ihr euch auf einem grafischen Dateibrowser bewegen könnt, dann seid ihr mit dem Prinzip vertraut. Ihr habt es nur halt noch nicht so dargestellt gesehen unter Umständen. Aber ich beginne quasi immer in meinem Wurzelverzeichnis, also als Slash. Und dann gehe ich, je nachdem, in welches Verzeichnis da zur Verfügung ist. Und mit Slash komme ich dann wieder in das nächste Verzeichnis und so weiter. Ich kann ls auch ein Argument mitgeben, einen Ordnernamen. Das heißt, ich mache jetzt mal einfach das gleiche ls wie vorhin, aber ich gebe ihm hier meinen kompletten Pfad, slash home, slash sky oder euer Username, je nachdem. Und ihr seht, ich habe hier genau dieselben Dateien, die mir angezeigt werden, als ich einfach nur ls eingegeben habe, weil ich mich natürlich in diesem Verzeichnis momentan befinde. Wenn ich nur ls slash home mache, dann seht ihr, da gibt es nur einen Ordner und der heißt Sky. Logisch, weil das ist mein Home-Verzeichnis. Man nennt auch unter Unix-artigen Systemen das Benutzerverzeichnis, das Home-Verzeichnis, weil es in diesem Slash-Home-Ordner drinnen liegt, standardmäßig. Was ich euch aber zeigen will, ist, ihr habt hier vorne, wie gesagt, in eurer Prompt wahrscheinlich einen Pfad drinnen stehen, aber momentan steht eine Tilde. Und diese Tilde, ich mache jetzt auch mal ls-Tilde. Und wie ihr seht, kriege ich genau dasselbe angezeigt, wie wenn ich slash home slash sky angebe, weil die Tilde für das Home-Verzeichnis eures Users auf diesem System steht. Also wenn ihr in irgendeiner Pfadangabe jemals eine Tilde seht, dann ist es so eine Art Variable, die automatisch diesen Pfad zu eurem Home-Verzeichnis einsetzt. Ich werde jetzt mal einen Ordner erstellen und euch dabei einen Trick zeigen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Befehle eingegeben und gesehen, dass wir Befehle und Argumente durch ein Leerzeichen voneinander trennen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich ein Leerzeichen in einem Ordnernamen drin haben möchte? Ich erstelle jetzt mal einen Ordner mit dem Befehl mkdir für Make Directory. Und ich nenne ihn jetzt hier mal, keine Ahnung, Freierchance 21. So, das würde nicht funktionieren, weil er dann quasi das Leerzeichen als Trenner von Argumenten verstehen würde. Wenn ich dieses Leerzeichen safe eingeben möchte und möchte, dass die Shell versteht, dass es sich um einen Teil des Verzeichnisnamens handelt, muss ich einen Backslash vor das Leerzeichen setzen. Dann ist das Leerzeichen safe und wird als Teil des Dateinamens interpretiert. Ich führe diesen Befehl jetzt aus und dann mache ich noch mein ls und ihr seht hier ist mein Firechunks 23 Ordner aufgetaucht. Die Shell ist natürlich sehr hilfreich und zeigt mir hier einfache Anführungszeichen an, damit ich weiß, dass es sich eben um einen zusammenhängenden Namen handelt. Die Anführungszeichen sind nicht Teil des Dateinamens, sondern die sind reine Darstellungshilfe. Wenn ich in dieses Verzeichnis jetzt hineingehen möchte, dann mache ich das mit dem Kommando cd für Change Directory. Und wir haben vorhin schon gesehen, dass Pfade meistens mit einem Slash beginnen. Diese Darstellung von Pfaden nennt man absoluten Pfad. Wenn ich mit einem Slash anfange, muss ich immer ausgehend vom Wurzelverzeichnis, also das sogenannte Root-Verzeichnis, das ist Slash, den kompletten Pfad eingeben, also den kompletten Pfad jedes Unterverzeichnis. Ich gehe erst in Home, dann gehe ich Sky, dann gehe ich in Freischaltungs 23. Ich kann aber auch statt einem absoluten Pfad einen relativen Pfad angeben. Und das heißt, ich bewege mich von hier aus, von meinem aktuellen Ort, und das ist natürlich slash home slash sky, mein aktueller Ort, in diesen Firechunks 23 Ordner. Das heißt, ich mache am Anfang keinen Slash, sondern ich lasse den weg und tippe einfach Firechunks. Und ihr seht, ich habe jetzt wieder die Tab Completion benutzt und drücke jetzt Enter. Und jetzt bin ich in diesem Ordner drinne. Wenn ihr das bei euch macht, wird sich vermutlich hier vorne in eurem Prompt etwas ändern und der Ordnername wird drinne stehen. Wie gesagt, das habe ich bei mir rausgenommen. Diese Prompt hier vorne ist auch frei einstellbar. Da kann man Gott weiß was reinschreiben. Also wenn das bei euch vorne drinne steht, habt ihr alles richtig gemacht. Das ist einfach so eine Hilfe, damit man sich nicht verläuft und irgendwie versehentlich immer im falschen Verzeichnis irgendwie rumpusht. So. Damit ich sicher gehen kann, dass ich auch in diesem Ordner drinnen bin, mache ich nochmal so ein PWD, Print Working Directory. Und ihr seht auch, ich befinde mich jetzt gerade momentan in diesem Verzeichnis und kann dort fröhlich rumfuschen und alles machen, was ich euch vorführen möchte. Ich erstelle jetzt nochmal mit mkdir ein zweites Verzeichnis. Unterordner. Ja, so. Ich habe jetzt mal einen Unterordner erstellt und ich mache jetzt nochmal ls in meinem Firechunks 23 Ordner. Und ihr seht, dieser Unterordner ist aufgetaucht. Ich mache jetzt ls-l. Und gut, hier steht insgesamt 0. Das heißt, das bezieht sich nicht auf die Anzahl von Elementen, sondern auf die Dateigröße. Und da dieser Ordner leer ist, der Unterordner, ist natürlich auch keine Dateigröße feststellbar, weil er einfach leer ist. Okay. Wenn ich jetzt in diesen Unterordner reingehe, CD-Unterordner, und ich mache jetzt nochmal PWD, dann seht ihr auch, das, was ich hier zurückgegeben bekommen habe, hat sich geändert. Und ich mache jetzt nochmal ls-l und ihr seht, da ist überhaupt nichts drin in dem Ordner. Jetzt kann ich aber ls noch eine zweite Flag mitgeben. Und zwar hänge ich da noch so ein kleines A dran. LS-AL oder LS-LA, die Reihenfolge ist ja egal. Wenn ich das mache, seht ihr, das sind jetzt plötzlich doch zwei Ordner da. Also man sieht hier vorne, die fangen mit D an. Also das sind Verzeichnisse. Was sind das jetzt für Verzeichnisse? Punkt und Punkt, Punkt. Das ist auch eine Konvention. Und in dem Fall steht Punkt, also prinzipiell steht für Punkt für das aktuelle Verzeichnis. Das ist auch so eine Art Variable. Und Punkt, Punkt steht für das übergeordnete Verzeichnis. Also wenn ich jetzt, ich mache jetzt nochmal PWD, dann sehen wir, ich befinde mich in Home Sky, Firechance 23, Unterordner. Und jetzt mache ich mal CD. Ich wechsle jetzt in das Verzeichnis Punkt. Wenn ich jetzt wieder mein PWD ausführe, bin ich im selben Verzeichnis, weil Punkt einfach nur ein Platzhalter ist für das aktuelle Verzeichnis. Wenn ich jetzt CD Punkt Punkt eingebe, dann wechselt er in das übergeordnete Verzeichnis. Das heißt, wenn ihr euch diesen Pfad hier anschaut, übergeordnetes Verzeichnis heißt, ich nehme das letzte Element weg und befinde mich dann in diesem hier. Also nur noch dieser Rest vom Pfad bleibt übrig. Und das habe ich jetzt gemacht und ihr seht, das letzte Element ist verschwunden. Es ist ins übergeordnete Verzeichnis gewechselt. Punkt und Punkt, Punkt sind Verzeichnisse, die ihr sehr oft verwenden werdet. Wenn ihr irgendwie zum Beispiel eine ausführbare Datei im aktuellen Verzeichnis ausführen möchtet, dann beginnt ihr das mit Punkt. Wenn ihr in den übergeordneten Ordner wechseln möchtet, dann werdet ihr immer CD Punkt, Punkt tippen. Also das sind ganz zentrale, fundamentale Dinge, die man einfach verstanden haben muss. So, ja. Jetzt haben wir eigentlich schon die absolut grundlegenden Dinge verstanden. Ich habe euch erklärt, was die Tilde ist, was Punkt und Punkt, Punkt bedeuten. Wir haben schon mit Ordnern rumgepfuscht, wir haben uns Verzeichnisse anzeigen lassen, wir haben sogar auch schon einen Ordner erstellt. Dann können wir eigentlich auch anfangen mit dem nächsten Abschnitt, in dem wir einfache Dateien erzeugen, uns ausgeben lassen und ja, einfach mal gucken, wie wir Textdateien auf der Konsole handhaben können. Ich habe ja schon erwähnt, die Shell verarbeitet Eingabe und Ausgabe. Das heißt, in der Shell funktioniert auch alles, ja, im Prinzip nur über Input und Output. Ich mache jetzt hier nochmal den Bildschirm sauber. Wir befinden uns im Firechance 23 Ordner. Es ist auch sinnvoll, wenn ihr das auf eurem eigenen System mitmacht, dass ihr wirklich in so einem Unterordner drin seid, weil wir jetzt ein paar Dateien erstellen werden und die ansonsten halt euch eurem Verzeichnis zumüllen, wenn ihr das nicht in einem Unterordner macht. Ist es aber auch nichts Gefährliches, was wir jetzt machen. Also, in diesem Ordner ist nur der Unterordner momentan drin. Und wir möchten jetzt mal eine Textdatei erstellen. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie man Ein- und Ausgabe auf der Shell umleitet. Wir machen jetzt nochmal so ein Echo. Wir haben schon vorher ein Echo gemacht, haben wir eine Variable ausgegeben. Jetzt machen wir einfach mal nur ein Hallo. Und wir geben jetzt mal einfach nur Echo. Wie gesagt, Echo macht, wie der Name schon sagt. Ich gebe ihm hier einen String und er printet mir den String auf die Konsole. Wenn ich jetzt die Ausgabe umleiten möchte in eine Datei, dann mache ich das mit so einer Dreiecksklammer zu. Eine einfache Dreiecksklammer zu. Wenn ich diesen Befehl so eingebe, Echo, Hallo, Dreiecksklammer zu, Textdatei. Und jetzt mache ich nochmal mein ls-l. Dann seht ihr, diese Textdatei ist aufgetaucht. Und den Inhalt dieser Textdatei kann ich mir anzeigen lassen mit dem Befehl cat. Cat könnt ihr auf jede beliebige Datei anwenden. Das macht aber eigentlich nur Sinn bei Textdateien, weil ihr, ja, bei binären Dateien kriegt ihr dann eben irgendwelchen Bullshit auf die Konsole geprintet. Bei Textdateien bekommt ihr einfach den Inhalt der Textdatei ausgegeben. Cat steht für concatenate, fragt mich nicht. Das muss man sich einfach merken. Cat ist zum Ausgeben von Textdateien. Und ihr seht, mein Hallo wurde jetzt, anstatt ich habe hier, wenn ich Echo Hallo ohne die Ausgabe umzuleiten mache, printet es mir auf der Konsole. Wenn ich die Ausgabe umleite, dann printet es den Inhalt von diesem String in die Datei. Und das ist dann auch gespeichert. Also diese Datei liegt jetzt auf meinem System. Ihr könntet die auch mit einem Texteditor öffnen und entsprechend bearbeiten. Und sie enthält den Inhalt Hallo. Wenn ich jetzt denselben Befehl nochmal ausführe, und ich mache jetzt Echo Miau, Dreiecksklammer zu, nach Textdatei. Der Dateiname ist derselbe. Und wenn ich mir jetzt den Inhalt der Datei ausgeben lasse, dann seht ihr, dass er überschrieben wurde. Das ist dann wichtig, wenn ihr den Inhalt, naja, zum Beispiel nicht überschreiben wollt. Also auf der Konsole selbst, so beim täglichen Kommandos reinhacken, benutze ich diese Dreiecksklammern eher selten, wenn dann irgendwie um Fehler Output in eine Datei zu schreiben oder solche Tricks. Aber sehr häufig begegnen einem diese Dreiecksklammern, wenn man zum Beispiel in irgendeinem Forum irgendeinen Text findet, von wegen, gib dieses Kommando bei dir ein und dann wirst du dein Ziel erreichen. Und dann sollte man schon verstehen, dass diese Dreiecksklammer, ohne mich zu fragen, den Inhalt von der Datei gnadenlos überschreibt. Es ist auch auf der Konsole so, dass ihr sehr selten Nachfragen bekommt, willst du das jetzt wirklich tun? Die Konsole macht einfach, was ich ihr sage. Und sie hinterfragt meine Kommandos nicht, sondern sie führt sie einfach aus. Das ist eine andere Art, mit dem Gerät zu kommunizieren, weil es halt viel direkter ist und eben auch leichter ist, sich was kaputt zu machen. Persönlich würde ich nicht sagen, dass es schwieriger ist, weil ich es ehrlich gesagt leichter finde. Die Konsole macht, was ich ihr sage. Sie macht aber auch nur, was ich ihr sage. Das heißt, wenn ich weiß, was ich tue, dann fängt die Konsole nicht an und versucht zu erraten, was ich eigentlich tun möchte. Und dadurch finde ich, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, dass man sich eben sicher sein muss, was man eingibt, finde ich es persönlich leichter zu benutzen als irgendwelche grafischen Programme, wo ich dann erraten muss, was die EntwicklerInnen sich bei den Beschriften der Buttons gedacht haben oder nach irgendwelchen Checkboxen suchen muss. So, die Konsole tut einfach, was ich ihr sage. Sie macht alles, was ich ihr sage und sie macht nur, was ich ihr sage. Deswegen finde ich es auch persönlich einfach viel schöner zu benutzen, die Konsole. So, was ich euch aber zeigen möchte, ich kann natürlich auch mit dem Umleiten der Ein- und Ausgabe an diese Datei anhängen und dazu muss ich das Kommando minimal modifizieren und ich mache jetzt mal Echo Wurf und dann mache ich zwei Dreiecksklammern zu und ich gebe wieder den exakt selben Dateinamen ein. Und wenn ich mir jetzt den Inhalt der Datei wieder ausgeben lasse, dann seht ihr, es hat mein zweiten String einfach ans Ende drangehängt. Das ist sehr sinnvoll und sehr schön. Und jetzt haben wir schon unsere allererste Textdatei erstellt. Und jetzt können wir lernen, wie wir Dateien kopieren, verschieben, umbenennen und löschen. Ich mache jetzt den Bildschirm nochmal sauber. Ich mache dann ls-l. Und ja, dann machen wir das einfach mal. Ich möchte jetzt diese Datei mit ihrem eigenen Namen in den Unterordner kopieren. Dazu mache ich cp. cp steht für Copy. Und ich sage cp, Textdatei, Unterordner. Das Copy-Kommando und viele Kommandos, die analog funktionieren, haben die Quelle zuerst und das Ziel als zweites Argument. Das heißt, ja, meine Source-Datei ist immer das erste Argument und danach kommt das Ziel. Wenn das zweite Argument ein Ordner ist, dann wird die Datei mit ihrem aktuellen Namen in das Verzeichnis kopiert. Das mache ich jetzt mal und jetzt mache ich ls-l Unterordner. Und dann seht ihr, die Datei, die Textdatei heißt dort auch Textdatei. Wenn ich die Datei kopieren möchte, aber ihren Namen verändern möchte, dann kopiere ich jetzt mal Textdatei und ich mache jetzt mal einen Trick. Ich beginne jetzt mal den nächsten Dateinamen mit einem Punkt. Und ich nenne jetzt mal Punkt neue Datei. Wenn ich jetzt ls-l mache, passiert etwas Unerwartetes. Die Datei ist nämlich nicht da. Ich habe euch vorher schon gezeigt, dass man dieses kleine a da dran hängen kann, ls-la. Was dieses kleine a macht, es zeigt Dateien und Verzeichnisse, die mit einem Punkt beginnen. Bei Unix-artigen Systemen ist der Punkt so eine Art Methode, um Dateien zu verstecken. Auf einem Windows-System würde den Rechtsklick machen und sagen Datei verstecken. Unter einem Unix-artigen System macht ihr das, indem ihr den Dateinamen mit einem Punkt beginnt. Ihr werdet auch, wenn ihr in eurem Home-Verzeichnis mal ein ls-la ausführt, eine ganze Menge Verzeichnisse sehen, von denen ihr nicht wusstet, dass sie existieren, weil dort auch Konfigurationsdateien von Anwendungsprogrammen und so weiter gespeichert werden. Also, wir merken uns, versteckte Dateien beginnen mit einem Punkt. Wenn ich diese Datei jetzt umbenennen möchte, so dass sie nicht mehr versteckt ist, dann mache ich das mit MV. MV verschiebt eine Datei und naja, es gibt kein extra Programm, um Dateien umzubenennen, deswegen verschiebe ich einfach diese Datei in eine noch nicht existierende Datei mit dem Namen, den ich ihr geben möchte. Und ich mache jetzt einfach mal im neuen Dateinamen den Punkt weg. Und wenn ich jetzt mein ls-l mache, seht ihr, diese Datei ist auch nicht mehr versteckt, sondern sie wird ganz normal mit ls angezeigt. Nun habe ich zwei Dateien mit demselben Inhalt. Und ja, ich kann jetzt auch einfach mal mit mv, ich habe ja schon gesagt, mv zum Umbenennen haben wir jetzt schon einmal ausprobiert, hier oben. Und ich kann jetzt natürlich auch mit mv in der klassischen Anwendung eine neue Datei in den Unterordner verschieben. Und wenn ich jetzt mit ls mache, dann seht ihr, diese neue Datei ist nicht mehr da. Und ich gehe jetzt mal wieder mit cd in den Ordner Unterordner rein und mache ls und jetzt sind diese beiden Dateien hier. Wenn ich diese beiden Dateien jetzt wieder verschieben möchte, und zwar beide nach oben verschieben möchte. Jetzt passt mal auf. Ich habe hier in meinem übergeordneten Verzeichnis die Datei mit dem Namen Textdatei und hier die Datei in hier im Unterordner liegen die Dateien neue Datei und Textdatei. Ich kann jetzt beide Dateien gleichzeitig nach oben verschieben. In der Shell steht ein Stern für alles. Also alles, was sich im aktuellen Verzeichnis befindet, das ist die sogenannte Wildcard, dieser Stern. Wenn ich jetzt dieses Kommando ausführen möchte, ich mache das jetzt mal nicht fertig, dann würde ich beide Dateien nach oben verschieben und es würde diese Textdatei überschreiben, weil sie denselben Namen hat. Ich gebe jetzt aber im V mal noch eine Flag mit, das minus i. Das i steht für frag mich, wenn du etwas überschreiben möchtest. Und dann fragt er mich auch und ich sage jetzt nein, gebe einfach so ein n ein und dann sehe ich, es hat die Textdatei nicht nach oben verschoben. Ich habe schon gesagt, die Shell fragt mich nicht nach, wenn ich irgendwas tue, was Dinge kaputt macht. Die Shell zerstört auch einfach Dateien, ohne mich zu fragen. Aber ich kann ganz bewusst diese Flag mitgeben und dann fragt sie mich eben doch. Es ist bei manchen Systemen standardmäßig so eingestellt, dass es immer fragt. Persönlich auf meinem eigenen System setze ich mir dann immer ein Alias, sodass mv immer für mv-i steht und cp immer für cp-i. Das kann man sich auch einrichten, aber standardmäßig muss man einfach wissen, dass das nicht der Fall ist und die Shell einfach ohne mir Bescheid zu sagen, ohne mich zu fragen, gnadenlos Dinge löscht und überschreibt. Also, ja, und weg ist dann halt auch weg. Da wird nichts irgendwie groß in irgendeinen Papierkorb verschoben oder gebackupt. Also, wenn ihr so solche Funktionen nutzen wollt, müsst ihr das bewusst selber tun, aber die Shell nimmt euch diese Arbeit nicht ab. Ich mache jetzt nochmal den Bildschirm sauber. Und so, ich möchte jetzt mal diese Datei jetzt trotzdem löschen. Und löschen der Datei geht mit dem Befehl rm. rm steht für remove. Und ich mache jetzt einfach rm Textdatei. Und wenn ich jetzt mal ls mache, ist die Datei weg. Also, ihr seht auch, es ist ja nichts mehr in diesem Ordner drin, weil wir die einzige verbleibende Datei gelöscht haben. Und ich habe es eben schon gesagt, da wird nichts in einen Papierkorb geschrieben und das fragt euch auch nicht, sondern das macht einfach. Also ja, wenn ihr so einen Befehl eintippt, dann müsst ihr eben ganz genau wissen, was ihr da verschiebt, was ihr löscht, was ihr kopiert, weil da gibt es keinen Sicherheitsmechanismus. Der einzige Sicherheitsmechanismus ist euer hoffentlich angelegtes Backup. So, jetzt gehe ich mal wieder zurück und befinde mich jetzt wieder in meinem FileChunks23-Ordner. Und wir sehen, ich habe hier meine beiden Dateien rumliegen und meinen Unterordner. Wenn ich jetzt den Unterordner löschen möchte, dann mache ich das auch mit rm und dann mache ich Unterordner. Dieser Befehl wird fehlschlagen. Eine weitere Sache, wo man sich in der Shell dran gewöhnen sollte, ist bewusst Fehlermeldungen zu lesen. Die sind nämlich tatsächlich sinnvoll und wichtig. Das ist bei grafischen Programmen nicht unbedingt so, aber wenn ihr auf der Shell eine Fehlermeldung bekommt, dann sagt ihr euch im Idealfall und im Normalfall sogar auch, was das Problem ist. Hier sagt das RM, das Entfernen von Unterordnern ist nicht möglich, ist ein Verzeichnis. Das bedeutet, dass ich eine spezielle Flag mitgeben muss, wenn ich ein Verzeichnis löschen möchte. Es ist auch eine Konvention unter Unix-artigen Systemen, dass die Flag dafür minus R ist. Das R kann manchmal groß und manchmal klein sein, je nach Programm. Im Falle von RM, CP und MV ist es ein kleines R. Und das R steht für rekursiv. Das heißt, dieses Verzeichnis und alle seine Unterverzeichnisse. Und eben auch, ohne dass es mich fragt. Wenn ich möchte, dass es mich nach Bestätigung fragt, muss ich wieder so ein I mitgeben. Das heißt, ich führe jetzt mal dieses Kommando aus, RM-IR Unterordner. Dann fragt es mich, möchtest du das Verzeichnis entfernen? Ich sage yes. Und dann ist dieses Verzeichnis auch erfolgreich gelöscht worden. Ihr habt jetzt auch gesehen, ich kann dir den Inhalt von Textdateien ausgeben lassen. Und was diesen Dateien fehlt, ihr seid es gewohnt, dass Dateien Dateiendungen haben. Wenn ihr in einem Texteditor eine Textdatei erstellt, dann hört ihr üblicherweise mit .txt auf. Das habe ich hier jetzt weggelassen. Warum kann ich das weglassen? Linux hat ein eingebautes Tool, um mir zu sagen, welchen Dateityp die Datei hat. Und dieses File-Kommando weiß eben schon, dass es sich um ASCII-Text handelt. Eigentlich hat jeder Datei schon Informationen drinne darüber, was für ein Dateityp sie ist. Oder im Falle von wirklich ganz simplen Dateien, wie einfachen Textdateien, kann das System das auch selbstständig identifizieren, dass es sich eben um eine Textdatei handelt. Die Dateiendungen sind, naja, mehr oder weniger dekorativ. Manche Anwendungsprogramme, zum Beispiel Videobearbeitungsprogramme oder euer Browser, die achten auf Dateiendungen, um eben zu identifizieren, welche Dateien sie verarbeiten können. Aber prinzipiell geht der Datei keine Informationen verloren, wenn ihr die Dateiendung weglasst. Und auf der Shell und vor allen Dingen für Textdateien benutzen wir prinzipiell keine Dateiendungen, sondern lassen die einfach weg. Und ja, für ausführbare Dateien aus. Ebenfalls, ich kann auch, wir haben ja vorhin schon mal dieses Echo Dollar Shell gemacht. Und dieser binbash ist quasi mein Pfad zu meiner Shell. Ich kann jetzt dieses File-Kommando auch mal auf slash bin slash bash ansetzen. Und dann sagt es mir eben hier, dass es sich um eine 64-Bit ausführbare Datei handelt. Also Linux weiß schon ganz von alleine, welchen Dateityp eine Datei hat, ohne dass ich groß mit Dateiendungen rummachen muss. Also unter Windows endet jede ausführbare Datei mit .exe und unter Linux lassen wir diesen Kladderadatsch einfach weg, weil es zu viel zu tippen ist und wir sehr faul sind und wir das auch schlicht und einfach nicht brauchen. So, jetzt haben wir gelernt, wie wir Dateien verschieben. Das machen wir mit MV. Wir kopieren mit CP, wir löschen mit RM und ja, damit können wir eigentlich jetzt schon die grundlegendsten Sachen und das heißt, wir können uns jetzt mal unser System anschauen und gucken, was sonst so auf unserem Computer rumfliegt. Das Schöne an so einem Unix-System ist, dass ich das ganze System direkt offen vor mir rumliegen habe. Wir gehen jetzt einfach mal unser System anschauen und ich mache jetzt einfach mal so ein CD/Slash. Ich habe schon erklärt, Slash ist das Root-Verzeichnis, also da sind alle anderen Verzeichnisse drin. Und wenn ich jetzt hier ein ls mache, dann seht ihr hier auch eine ganze Menge Verzeichnisse, von denen ihr unter Umständen noch gar nichts gehört habt. Und wie gesagt, das Tolle an diesem Unix-System ist, dass das ganze System wirklich hier in diesen paar Ordnern abgebildet ist, weil auch ein Unix-Grundprinzip ist, dass alles eine Datei ist. Also zum Beispiel in slash dev befinden sich alle meine Geräte, Tastatur, Maus, sämtliche angeschlossenen SSDs, Festplatten, USB-Sticks, CD-ROM-Laufwerke, alles liegt abgebildet als Datei in slash dev drin. In /bin und auch in /user /bin liegen ausführbare Dateien rum. Also die ganzen Kommandos, die ich hier reinhacke, liegen als ausführbare Dateien in diesen Ordnern drinne. Home beinhaltet, wie schon gesagt, mein Home-Verzeichnis. In /etc befinden sich Konfigurationsdateien. Und so hat jedes dieser Verzeichnisse seine eigene Aufgabe und beinhaltet hauptsächlich Systemdateien. Eure wertvollen eigenen Dateien liegen alle in dem /Home-Ordner rum. In /etc, habe ich eben schon gesagt, liegen Konfigurationsdateien rum. Ich mache jetzt einfach mal /etc, ls /etc, also dieses Kommando, ich hole das nochmal her, das haben wir gerade ausgeführt. Und hier liegen quasi sämtliche Dateien rum, die zentral universelle Einstellungen für euer System vornehmen. Also ihr habt eure, also ich mache jetzt mal so ein cat/etc/passwort. Da stehen keine Passwörter drin in dieser Datei, die stehen in der Shadow-Datei, da kommen wir gleich noch dazu. Da steht in dieser Datei, in /etc/passwd, steht drin, welche Benutzer auf diesem System angelegt sind. Das sind eine ganze Menge, weil viele Daemons und ausführbare und Anwendungsprogramme so ihre eigenen User haben, um Dinge so ein bisschen getrennt zu halten. Aber euer eigener User wird da auch irgendwo drin stehen und natürlich der Root-User. Wir haben auch in /etc, oh ja, da, ist mein User. Und dann haben wir auch die etcfs-Tab. Der Inhalt dieser Datei ist auch, könnt ihr ruhig mal in einem ruhigen Stündchen nachschlagen, was die FS-Tab eigentlich tut und wie die aufgebaut ist. Die FS-Tab beinhaltet Informationen darüber, welche Datenträger in meinem System automatisch verwendet worden werden, also welche Partition an welcher Stelle im System gemountet wird. Und wie gesagt, das ist halt das Schöne an so einem Unix-artigen System, dass ich halt wirklich die gesamte Konfiguration des Systems und alles, was dem System bekannt ist, direkt vor mir liegen habe und ohne irgendwie Großkindersicherung direkt darauf zugreifen kann. Ich kann auch teilweise Hardware-Informationen auslesen. Ich gehe nochmal zurück nach Slash und ich habe ja gezeigt, hier gibt es auch noch diesen Proc und Sys, sind zwei Ordner, die dem Kernel gehören, wo halt Informationen über laufende Prozesse und über Hardware und teilweise auch Schnittstellen, um direkt dem Kernel Befehle zu geben, drinne liegen. Und in /proc liegt eine Datei, die heißt CPU-Info. CPU-Info benutze ich jetzt mal nur als Beispieldatei, die beinhaltet, naja, eben Angaben darüber, welche Prozessoren auf dem System vorhanden sind. Und ich möchte euch da einen Trick zeigen. Wenn ich die nämlich ausgeben lasse, stellt ihr fest, dass die ziemlich lang ist. Also ich habe jetzt natürlich hier auf der grafischen Oberfläche das Glück, dass ich einfach mit dem Scrollrad nach oben scrollen kann. Aber ich habe schon erwähnt, unter Umständen hängt ihr ja irgendwann mal auf der eigentlichen Konsole fest und die Konsole kann eben nicht nach oben scrollen oder nur sehr, sehr kurz. Damit ich so eine lange Datei lesen kann und darin auch rumscrollen kann, benutze ich ein anderes Kommando und zwar nicht cat, sondern ich benutze das Kommando less. Wir haben es vorhin schon gesehen, als wir die Tab Completion benutzt haben. Da hat es uns was angezeigt mit more. Und more ist auch ein eigenes Programm. Und less ist quasi die Weiterentwicklung von more. Also Weiterentwicklung, die schon, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte alt ist. Aber less ist doch ein bisschen komfortabler zu benutzen. Wenn ich less jetzt ausführe, less kann ich wie cat einfach auf jede Art von Textdatei ansetzen und einfach diesem Programm als Argument einen Dateinamen mitgeben. Wenn ich das mache, kann ich ganz bequem, wie ich es kenne, mit den Pfeiltasten hoch und runter scrollen und auch mit den Bild runter und Bild hoch Tasten ganz normal hoch und runter scrollen in dieser Datei. Das Problem mit Less ist, dass ich da nicht mit Steuerung C rauskomme. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Steuerung C dazu dient, laufende Prozesse abzubrechen. Aber Less fängt diese Tastenkombination ab und macht dann gar nichts, weil es die nicht kennt. Less ist ein Programm, was standardmäßig für sehr viele Sachen auf der Konsole benutzt wird. Sehr viele Programme, die auf der Shell laufen, werden euch einfach, ohne euch zu fragen, in so ein Less reinschmeißen und es wird erwartet, dass ihr das benutzen könnt. Das Wichtigste, was ihr in Less wissen müsst, ist, wie man es verlässt und das ist mit der Taste Q Figfit keine Kombination, sondern wirklich einfach nur auf diese Taste drücken, Q, und dann es lässt wieder zu. Das könnt ihr euch auch merken, das ist auch so ein bisschen eine Konvention. Wenn ihr aus einem Programm mit Steuerung C nicht rauskommt und mit Steuerung D, also das, was für Exit steht, auch nicht rauskommt, dann probiert mal Q, dann kommt ihr höchstwahrscheinlich doch noch raus. Genau, das Less ist sehr sinnvoll und sehr wichtig zu verstehen. Und wenn wir Less beherrschen, können wir eigentlich fast schon alles, was es auf der Konsole zu machen gibt. Ich habe eben schon gezeigt, dass in EDC, ich mache jetzt einfach mal direkt Get EDC, die User drin stehen. Aber irgendwo auf eurem System sind auch Passwörter gespeichert. Und das Thema, was ich jetzt behandeln möchte, ist Zugriff auf Dateien mit erhobenen Berechtigungen, also Superuser, Rootrechte, Sudo. Das ist sehr wichtig, wenn ihr was Sinnvolles auf eurem System machen wollt. Ich werde jetzt mal eine Datei ausgeben, wo es mir sagt, keine Berechtigung. Wenn ihr irgendwo an einem öffentlichen Ort seid oder mit nicht vertrauenswürdigen Leuten, solltet ihr den Inhalt dieser Datei nicht unbedingt ausgeben, weil dort Passwort-Hashes drin stehen. Und nur damit niemand den Herzinfarkt kriegt, ich habe auf diesem System, was ich extra für diesen Kurs hier eingerichtet habe, auch nicht meine üblichen Passwörter drin stehen. Die Datei, da wo die Passwörter drin stehen, ist die etc/shadow-Datei. Und wenn ich die jetzt versuche auszugeben, sagt es mir, dass ich keine Berechtigung habe. Klar, ich bin als normaler User unterwegs. Und das mit den Usern ist hauptsächlich als Sicherheitsmechanismus gedacht. Also klar, wenn ihr auf eurem eigenen System sitzt, ist es ja auch so gedacht, dass ihr vollständigen Zugriff darauf habt. Also gerade so ein Linux-System ist ja dafür gemacht, dass ihr 100% von dem System kontrollieren dürft und sollt. Und niemand wird euch diese Root-Rechte vorenthalten. Das ist nicht wie auf dem Handy, dass ihr da irgendwie illegale oder euch die Garantie vermasseln müsst, nur damit ihr irgendwie euer System komplett bearbeiten könnt, sondern das ist so gedacht. Und deswegen haben die meisten Systeme auch schon Sudo vorinstalliert, um es euch möglichst einfach zu machen, eben mit Administratorrechten euer System bedienen zu können. Und das werden wir jetzt lernen. Ein wichtiger Befehl ist dieser Who am I? Es tut, was er sagt. Er gibt mir einfach aus, welcher Benutzer ich gerade bin. Ich finde das sinnvoll zu wissen, dass man einfach sich bestätigen kann, wer man gerade eigentlich, als wer man gerade unterwegs ist. Und hier zur Demonstration ist es natürlich auch sehr nützlich. Diejenigen von euch, die unter Umständen schon mal irgendwie Kommandos in ihre Konsole reingetippt oder kopiert haben, haben sicherlich auch schon dieses Sudo-Kommando gesehen. Sudo, gut, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Das eigentliche Kommando, um sich Root-Rechte zu verschaffen, wäre SU. SU steht für Super User. Und auf manchen Systemen ist auch Sudo gar nicht installiert. Wenn ihr euch zum Beispiel so ein Arch Linux installiert, da ist da standardmäßig kein Sudo drauf. Und auf BSD-Systemen dann sowieso nicht. Also unter Unix-artigen Systemen ist der Standard, um sich Root-Rechte zu verschaffen, das SU-Kommando. Aber ich mache jetzt mal Sudo. Sudo ist ein Programm, mit dem ich mir für einzelne Kommandos Root-Rechte holen kann. Das heißt, ich führe ein Kommando als Administrator aus und der Rest, alles was danach kommt, mache ich wieder als ich selber, außer ich gebe natürlich wieder Sudo ein. Ich mache jetzt nochmal diesen Befehl, cat etc/shadow, und mache den jetzt mit Sudo vorne dran. Und jetzt fragt er mich mein Passwort, das ich natürlich eingebe. Und ihr seht hier auch, das hier ist nicht das Passwort, was ich gerade eingegeben habe, sondern das ist der Hash von dem Passwort. Was ein Passwort-Hash ist, könnt ihr euch auch mal außerhalb dieser Veranstaltung in Ruhe anlesen. Also das ist quasi der Wert, mit dem die Passworteingabe verglichen wird, um herauszufinden, ob ich mein Passwort richtig eingegeben habe. Und ihr seht auch, der Root-Benutzer auf diesem System hat standardmäßig überhaupt kein Passwort drinne. Also, ich kann mich gar nicht mit SU als Root einrechnen, als Root einloggen, weil es mich eben hier nach einem Passwort fragt. Und Root hat aber kein Passwort. Das heißt, egal was ich eingebe, das Passwort wird immer falsch sein. Und dadurch kann ich das SU-Kommando auch standardmäßig gar nicht benutzen, sondern ich muss alles über sudo machen. Das hat sich so ein bisschen ergeben über die letzten Jahre, dass das jetzt der Standard so ist, weil es eben gesagt wird, wenn ich halt alles über sudo mache, muss ich immer explizit davor sagen, dass ich das Programm als sudo ausführen möchte und liege nicht einfach in so einer Root-Shell rum. Das ist so ein bisschen, wird so ein bisschen als Sicherheitsmechanismus verkauft, um Fehler zu verhindern, dass man nicht irgendwie versehentlich was als Root ausführt, was man eigentlich als User machen wollte. Persönlich halte ich das nicht unbedingt für ein überzeugendes Argument, weil immer wenn ich mir was kaputt gemacht habe, habe ich das durch Befehle gemacht, die ich 100% absichtlich ausführen wollte. Ja, aber standardmäßig ist es eben so eingerichtet. Wenn ihr gehobene Rechte wollt, dann müsst ihr das als sudo machen. Und wenn ich jetzt aber sudo minus s eingebe, dann in dem Fall muss ich jetzt nicht nochmal mein Passwort eingeben, weil er das ein paar Minuten lang speichert, dass ich mich gerade schon authentifiziert habe. Und sudo minus s öffnet eine Shell als Root. Das heißt, wenn ich jetzt den Befehl nochmal eingebe, deswegen habe ich das euch eben gezeigt, das who am I, dann bin ich auch Root. Das heißt, jeder Befehl, den ich im Folgenden ausführe, wird auch als Root ausgeführt werden. Das ist dann sinnvoll, wenn man wirklich längere Zeit am System rumpfuschen will und nicht vor jeden einzelnen Befehl so ein sudo tippen möchte, dann holt man sich einfach mit sudo minus s oder auch, ich logge mich nochmal aus, mit sudo su eine Root-Shell und kann danach als Root arbeiten. Aber wie gesagt, wenn man das macht, muss man sehr vorsichtig sein, weil man sich halt auch mit einem einzigen Kommando sein komplettes System zerstören kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese etc/passwort-Datei löschen würde, könnte ich mich gar nicht mehr einloggen. Ich kann auch mit einem einzigen Kommando sämtliche Dateien auf meinem System löschen. Das zeige ich euch jetzt mal, dieses Kommando, aber bitte, bitte nicht ausführen und schon gar nicht als Root. Wer das macht, ist selber schuld. Ich habe euch vorgewarnt. Das sagt man immer Leuten so zum Spaß. Führ das aus, das wird alle deine Computerprobleme lösen. Naja, stimmt insofern, dass auf dem Computer dann nichts mehr drauf ist und alles gelöscht ist und dann gibt es auch keine Probleme mehr, außer dass halt alles weg ist. RM haben wir eben schon besprochen, heißt Remove, minus R heißt dieses Verzeichnis und alle seine Unterverzeichnisse und das F steht eben dafür, auch wenn du irgendwie noch ein Warnsystem drinne hast, das diesen Befehl abfangen würde und mich fragen, willst du das wirklich tun? Das F steht für Force und sagt, frag mich nicht, mach einfach. Also dieses RM-RF-Slash ist so, ja, der Befehl, den man immer als Witz Leuten sagt, mach das einfach. Nein, 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 das machen wir bitte nicht, weil dann ist alles kaputt und ich drücke jetzt auch Steuerung C, um das nicht auszuführen. So, wir können jetzt auch so ein bisschen Systemverwaltung schon machen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich werde jetzt das Tempo ein bisschen anziehen, um hier noch möglichst viele Dinge vorführen zu können. Ihr solltet nicht den Anspruch haben, was von diesem Punkt an kommt, euch alles zu merken, sondern was jetzt kommt, gilt quasi als Demonstration und einfach, dass ihr es mal gesehen habt und wisst, was für Möglichkeiten es gibt und was ihr machen könnt. Aber ihr werdet die Dinge dann doch nochmal extern nachlesen müssen, um sie wirklich zu verstehen. Wir fangen mal an mit allgemeiner Systemstatusüberwachung. Ein Kommando, um mir Nachrichten vom Kernel ausgeben zu lassen, ist das Kommando dmask. Das muss ich üblicherweise auch mit Root-Rechten ausführen. Ich bin hier schon in einer Root-Shell drinne, deswegen kann ich das einfach machen. Normalerweise müsste man das, wenn man als User unterwegs ist, eben mit sudo davor machen. Also so kann ich mir das sparen. Ich tippe jetzt mal dmask und ihr seht hier, das sind so Log-Nachrichten. Die meisten davon werdet ihr erstmal nicht verstehen. Ich weiß auch nicht, was jede einzelne davon bedeutet. Völlig normal. Das ist dann sinnvoll, wenn es irgendwie Fehler oder Probleme auf dem System gibt und ihr versucht rauszufinden, was los ist. Und ich habe eben schon gesagt, auf der Konsole habt ihr nicht die Möglichkeit, nach oben zu scrollen oder nur sehr begrenzt. Das heißt, wenn ihr da irgendwie wissen wollt, was ganz da oben steht, dann kommt ihr da nicht so weit. Und deswegen können wir auch wieder die Ausgabe umleiten und das machen wir jetzt mit der Pipe. Die Pipe leitet die Ausgabe von diesem Befehl um und zwar in einen Befehl, den ich dann hinterher reinschreibe. Und ich schreibe jetzt einfach mal less hin und wir haben uns less eben schon angeschaut. Wenn ich das mache, öffnet das quasi diesen ganzen Output, diese richtig lange Liste in diesem less-Programm und ich kann ganz bequem nach oben und unten scrollen, wie ich das gewohnt bin, mit den Pfeiltasten und mit Bild hoch und Bild runter. und verlassen tue ich es mit Q. Ich kann aber auch statt diesem Let ein anderes Kommando nehmen, und zwar ein Grep. Grep steht für Get Regular Expression. Und was es macht, es tut einfach, ich gebe Grep einen String und Grep zeigt mir quasi, greift sich nur die Zeilen raus, die diesen String enthalten, also mein Suchwort. Ich mache jetzt mal so ein I. Das I steht für Ignore Case, also Groß-Kleinschreibung ignorieren. Und jetzt tippe ich mal Error. Dieses Kommando solltet ihr euch merken, Demask Pipe grep-i error. Wenn bei euch auf eurem System aus irgendeinem Grund irgendwas nicht geht, keine Ahnung, Festplatte kaputt, irgendwie irgendeine Hardware ist gerade am Sterben, dann werdet ihr auch in diesem Demask-Kommando eine Menge Errors drin haben. Und wenn ihr eben hier mit grep-i nach Errors sucht, kriegt ihr die auch alle angezeigt und könnt dann eben rausfinden, was gerade bei euch am Sterben ist. Hier ist natürlich jetzt kein Fehler drin, weil bei mir alles top funktioniert. Hier informiert er mich nur darüber, dass so ein Fehlersammler initialisiert wurde. Das ist kein tatsächlicher Fehler. Aber dieses Kommando, merkt euch das gut, weil wenn mal was kaputt ist, wird euch das sehr viel Arbeit erleichtern. Als nächstes würde ich euch gerne mal zeigen, wie wir einen USB-Stick formatieren und mounten können. Das machen wir dann auch komplett über die Konsole. Dafür braucht ihr einen USB-Stick, dessen Inhalt euch nicht viel wert ist. Naja, also ihr werdet jetzt nicht unbedingt einen zur Hand haben, aber ich werde das einfach mal vorführen. Ich habe jetzt hier meinen USB-Stick und wenn ich den jetzt in meinen Computer reinstecke, dann kann ich mir mit Demask auch anzeigen lassen, was hier gerade passiert ist. Und hier seht ihr schon, der hat jetzt hier Attached SCSI Removal Disk und ich kann mir jetzt die Partitionen anzeigen lassen, indem ich diesen Befehl ausführe. Also, was ich hier mache, fdisk, ist ein Programm, um Partitionstabellen zu editieren, was ich nicht empfehlen würde, weil ich es nicht mag und es ist unmöglich zu benutzen. Aber wenn ich mir wirklich nur angucken will, was für Partitionen auf einem Gerät drauf sind, dann mache ich das Kommando -L. Und ich habe eben schon erklärt, alles unter Unix-artigen Systemen ist eine Datei. Das heißt, dieses /dev/sdf ist eine Datei, die für meinen USB-Stick steht. Und das Demask-Kommando hat mir gerade hier verraten, an welche Stelle es diese Datei eben abgelegt hat, also mit welchem Namen. Und das ist SDF. Hier die Partitionen SDF1 und SDF2. Wenn ich das fdisk-l mache, dann sagt es mir hier gleich, gut, ich meine, er sagt Festplatte, aber es heißt einfach nur allgemein Datenträger. Es ist natürlich ein USB-Stick. Und hier steht auch schon, welches Modell das ist. Das ist der Data Traveler und ich weiß, so 60 GB, das kommt hin. Das ist das Gerät, was ich gerade reingesteckt habe. Das ist korrekt. Ich habe da mal einen FreeBSD-Bootstick drauf gehabt, den ich jetzt natürlich nicht mehr brauche, weil ich ihn jetzt gerne formatieren möchte. Und wenn ich tatsächlich Partitionen editieren möchte unter einem Linux, dann mache ich das immer mit cfdisk, was viel komfortabler zu benutzen ist als fdisk. Und das könnt ihr auch immer benutzen. Also wenn in irgendeiner Anleitung steht, mach fdisk, dann ignoriert ihr einfach das fdisk und macht stattdessen cfdisk. Genau. Und das bringt euch hier in so einen schönen Bildschirm. Ich verschiebe mal hier mein Fensterchen. Nein, das ist das Falsche. Dieses Fensterchen. Und damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Hier seht ihr, ich habe hier meine Partitionen und kann dann diese Partitionen auch löschen. Ich kann mit Pfeil hoch und runter, kann ich die einzelnen Partitionen durchschalten und mit Pfeil nach links und rechts kann ich die Funktionen hier im unteren Bereich des Fensters durchschalten. Und ihr seht auch, die Maus funktioniert nicht. Die Maus interagiert nur mit dem Text und kann den Text markieren, aber ihr könnt nichts anklicken. Das sind keine wirklichen Buttons, sondern ihr müsst wirklich mit den Pfeiltasten nach links und rechts durchschalten, um diese Partitionen manipulieren zu können. Und ich möchte jetzt diese beiden Partitionen löschen. Und ich gehe jetzt eben beides auf Löschen. Und was ihr wissen müsst bei cfdisk, es schreibt nichts, bevor ihr nicht da auf Schreiben geht. Das heißt, ich kann jetzt Wenn ich hier mit Q drücken würde, dann würde ich rausgehen und es hätte nichts geschrieben und es wäre auch nichts passiert. Ich möchte jetzt eine neue Partition anlegen. Das füllt mir schon automatisch die komplette Größe vor. Ich könnte jetzt auch einen kleineren Wert eingeben, aber ich drücke einfach Enter, weil ich eine Partition will, die die ganzen USB-Stick einnimmt. Und jetzt gehe ich hier auf Schreiben und jetzt muss ich Yes oder No eingeben. Und dann habe ich es geschrieben und hier sagt es mir auch hier unten, die Partitionstabelle wurde verändert. Und nein, das wollte ich nicht machen. Genau, ich habe es jetzt einfach geschrieben und bin jetzt einfach mit Steuerung C rausgegangen. Und wenn ich es jetzt nochmal mache, sehe ich auch, es ist alles passiert. Ich kann auch mit Q rausgehen. Und dann habe ich meine Partition geschrieben und meinen USB-Stick, quasi alles, was da drauf ist, gelöscht. Wenn ich jetzt eine neue Dateisystem anlegen möchte. Es gibt zwei wichtige. Ich drücke jetzt mal Tab Tab, dann seht ihr hier, MKFS steht für Make File System und ich kann jetzt zum Beispiel VFAT ist das übliche, was ich für USB-Sticks benutzen würde. Für ein Linux-System, also wenn ihr eine neue SSD oder Festplatte einbaut, dann nehmt ihr üblicherweise EXT4. Ich möchte das jetzt als USB-Stick, mache ich jetzt einfach MKFS VFAT und DEF-STF1. Die Zahl hier hinten steht für die Partitionen. Man kann auf einem Stick, also direkt, man muss immer eine Partition anlegen, um irgendwie ein Dateisystem haben zu können. Ansonsten macht es eher wenig Sinn. Und wenn ich dieses Dateisystem jetzt anlege, dann kann ich im Anschluss mit dem Befehl Mount diese Partition auch auf meinem System einhängen und dann Dateien draufschreiben und manipulieren. Üblicherweise passiert das auf so einem Gerät automatisch. Also ihr kennt es schon, wenn ihr einen Stick reinsteckt, dann kriegt ihr gleich irgendwie ein Bildchen angezeigt, von wegen hier, ich habe diesen Stick bekommen und möchtest du den jetzt anzeigen? Und ihr könnt ihn auch über einen normalen Datei-Explorer reinkommen und anschauen, was da für Dateien drauf sind. Und manchmal funktioniert es aber nicht oder ihr wollt irgendwie einen. Keine Ahnung, ihr seid irgendwie auf einem Rescue-System und wollt irgendwie ja, Daten von einem Datenträger retten. Also es ist schon sinnvoll, wenn man das beherrscht, das über die Kommandozeile. Und mounten tun wir eben mit dem Befehl mount, das heißt einhängen. Und dann geben wir hier den Pfad zu unserer Datei ein, also zu unserem Gerät. Und das zweite ist der Mount Point, das heißt die Stelle im Dateisystem, wo dieser Stick eingebunden wird. Und wenn ich jetzt nach MNT gehe, mit CD, dann ist da natürlich nichts drauf, aber ich kann jetzt meinen Wireshark-Ordner aus meinem Home-Verzeichnis mit CP-R nach MNT kopieren und jetzt liegt dieser Ordner auf meinem USB-Stick drauf. Ich muss jetzt, wenn ich diesen Stick wieder aushängen möchte, also anmounten möchte, muss ich auch aus diesem Verzeichnis wieder rausgehen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal ins übergeordnete Verzeichnis und aushängen geht mit umount für unmount natürlich. Dann kann ich das ganze Ding aushängen und kann den Stick jetzt auch sicher entfernen. Ihr solltet niemals einen Datenträger entfernen, den ihr nicht unmounted habt. Ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr das über die grafische Oberfläche macht, könnt ihr auch einfach mit Rechtsklick und sicher entfernen oder aushängen oder wie auch immer. Wenn ihr das nicht macht, zerschießt ihr euch im Zweifelsfall sämtliche Daten auf dem Gerät. Also immer darauf achten, dass ein Stick oder generell ein Datenträger ausgehängt ist, bevor ihr ihn physikalisch entfernt. Und wie gesagt, das habe ich jetzt gemacht. Das heißt, ich kann jetzt meinen Stick auch rausziehen und da liegt jetzt mein Wireshark-Ordner drauf. Wir machen jetzt noch ein bisschen weitere Systemverwaltung. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Ihr seht auch, wenn ich hier CD tippe, dann geht es in dieses Tilde-Verzeichnis. Und dieses Tilde-Verzeichnis ist /root, denn ich bin der Root-User. Und der Root-User ist der einzige User, dessen Home-Verzeichnis nicht in /home liegt. Einfach um Zugriffsrechte leichter verwalten zu können. Das muss man sich halt gemerkt haben. Also dieser CD-Kommando ohne ein Argument bringt mich immer in mein Home-Verzeichnis zurück. Und das ist einfach eine gute Basis, da kann ich mir nichts kaputt machen. So, wir waren jetzt bei allgemeiner Systemüberwachung. Es gibt noch einige sinnvolle Kommandos, die ich euch demonstrieren möchte. Es gibt zum Beispiel das Kommando DF. Das steht für Disk Free. Das zeigt mir an, wie viel Speicherplatz auf welchem von meinen Dateisystemen noch vorhanden ist. Diese Dateisysteme hier, die mit ohne einen Slash anfangen, sind hauptsächlich virtuelle Dateisysteme, die sind nicht so wichtig. Alles, was mit Slash dev anfängt, sind Dateisysteme, die physikalisch mit Geräten verbunden sind. Ich habe das eben schon erklärt, Geräte sind als Dateien in Slash dev abgebildet. Das heißt, dieses hier ist mein Root-Verzeichnis, wo alles drauf liegt. Dieses hier ist mein Home-Verzeichnis. Hier ist mein Boot und meine EFI-Partition. Und hier kann ich eben sehen, wie viel Speicherplatz da noch frei ist. Und ihr seht, es sind ziemlich große Zahlen. Keine Ahnung, was die bedeuten. Wenn ich die umgewandelt haben möchte, muss ich df eine Flag mitgeben und mache minus h. Das steht für human readable, also menschenlesbar. Und dann sind es endlich auch wieder Zahlen, mit denen ich was anfangen kann. Hier habe ich noch ein knappes Gigabyte Größe und davon sind 200 noch was Megabyte benutzt. Das ist das Slash Boot. Auf meinem eigentlichen System hier habe ich 1,9 Terabyte Speicherplatz. Davon sind nur 8,2 Gigabyte benutzt. Das hier ist so eine Art Tabelle. Das seht ihr auch. Das hier ist die Spalte. Und hier steht, wie viel Platz noch verfügbar ist. Also df ist ein sinnvolles Kommando, wenn man wissen möchte, wie viel Platz noch frei ist auf einem Datenträger oder auch wenn ich zum Beispiel dabei bin, 1 Milliarde Dateien auf meinen USB-Stick zu kopieren, kann ich mir mit df anzeigen lassen, wie viel ich schon kopiert habe. Und das ist einfach sehr sinnvoll. Ein ähnliches Kommando gibt es, um zu überwachen, wie viel Arbeitsspeicher ich noch frei habe. Und das ist free für, wie viel Memory noch frei ist. Und hier ist genau das Gleiche, dass ihr halt diese großen Zahlen habt. Und wenn ihr die minus H-Flag mitgibt, dann kriegt ihr lesbare Zahlen. Das heißt hier, es ist natürlich jetzt dadurch, dass die Schriftgröße so groß ist, hat es diese Tabelle ein bisschen zerschossen. Die ist in Wirklichkeit in einer Zeile. Es ist einfach ein bisschen zu lang. Also das Total sind hier die 31 GB. Used sind 2,4 GB. Free sind 24 GB. Und Available ist der eigentliche, das Free und Used, das ist so ein bisschen, also da gibt es dann auch noch diese Buffers und Caches. Die wichtigen Spalten von dieser Tabelle ist dieses Total und Used, das ist das, was tatsächlich aktiv in Benutzung ist. Und die allerletzte Spalte ist, wie viel wirklich noch frei ist. Das heißt, ich habe momentan 2,4 GB in Verwendung und 28 GB habe ich noch frei. Mein RAM ist gnadenlos überdimensioniert für diese Anwendung hier. Das ist aber auch gut so. Eine Frage, die ihr euch jetzt vielleicht stellt, ist, woher weiß ich denn, welche Kommandos ich überhaupt tippen soll? Also ich möchte gerne was tun, aber ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich mache auf der Shell. Und die Shell sagt mir auch nicht, wie ich sie benutze. Also sie sagt mir nicht, welche Kommandos zur Verfügung stehen und hilft mir auch nicht, diese Kommandos zu finden. Naja, früher hat man gesagt, kauf dir ein Buch. Heute gibt es zum Glück das Internet und wir können einfach Suchmaschinen benutzen. Also ich mache das auch. Wie gesagt, ich benutze seit knapp 20 Jahren Unix-artige Systeme und immer noch, wenn ich irgendwas machen will, gehe ich erstmal auf meine Lieblingssuchmaschine und frage Linux-Kommando, um was auch immer zu tun. Und dann kriege ich eben gesagt, welche Kommandos mir zur Verfügung stehen. Wenn ich wissen möchte, wie ist diese Kommando, wie ich diese Kommandos benutze, dann gibt es tatsächlich ein integriertes System und das sind die Man-Pages für Manual. Also die Anleitungen, die sind tatsächlich auf so Unix-artigen Systemen standardmäßig installiert. Also, naja, es kann sein, dass je nachdem, wenn ihr ein seltsames System habt, wenn ihr euch ein händisches Arch Linux aufsetzt, dann müsst ihr diese Man-Pages auch direkt, also selbst noch händisch installieren. Aber auf solchen fertigen Systemen sind die meistens direkt von Anfang an mit dabei. Und das heißt, wenn ich wissen möchte, wie ich dieses Free-Kommando jetzt korrekt anwende, dann mache ich es einfach mit man und dann mein Kommando hinterher. Das ist einfach eine Kurzanleitung, die sagt mir auch, was dieses Kommando eigentlich tut. Dann beschreibt es den Aufbau von dem Kommando und hier in dem Fall auch den Output. Und das Wichtige sind diese Optionen, also diese Flags, die ich dem Kommando mitgebe. Und ja, durch die Man-Pages kann ich eben lernen, wie ich verschiedene Programme benutze. Und ich habe eben schon erwähnt, less ist das Programm, was standardmäßig vorausgesetzt wird, dass ihr das benutzen könnt. Und das Anzeigeprogramm für diese Man-Pages ist eben auch Less. Also ihr könnt es entsprechend mit Pfeiltasten hoch und runter scrollen und mit Q diese Man-Page wieder verlassen. Für manche spezielle Dateien gibt es auch Man-Pages. Also ich kann jetzt auch, wir haben vorher uns ganz kurz die FS-Tab angeschaut. Die hat eine eigene Man-Page und die kann ich mir natürlich jetzt auch durchlesen und anschauen. Also es sind nicht nur Befehle, die Man-Pages haben, sondern auch teilweise Dateien, also Konfigurationsdateien spezifisch. Diese Man-Pages sind sehr sinnvoll. Ihr solltet auch euch daran gewöhnen, die einfach mal durchzulesen. Es ist natürlich so, dass Übersetzungen nicht immer verfügbar sind. Also ich habe hier, ihr habt jetzt auch gesehen, so einige davon werden jetzt Englisch angezeigt, manche sind Deutsch. Also man sollte schon Englisch beherrschen, wenn man Man-Pages lesen möchte. Aber prinzipiell ist es ein extrem mächtiges Werkzeug, das ihr auch, wenn ihr euch auf der Kommandozeile bewegt, ständig einsetzen werdet, diese Man-Pages. Also die sind absoluter Standard und eben sehr, sehr zentral für die Benutzung eines Unix-artigen Systems. Als nächstes können wir noch ein bisschen Prozessverwaltung machen und lernen, wie wir Prozesse killen. Und ja, dazu muss ich euch dann aber auch erklären, wie man einen Texteditor benutzt. Also wir machen jetzt den ganzen Rest mal ganz schnell im Kurzprogramm durch. Für die Prozessverwaltung habe ich jetzt hier wieder eine ganz normale User-Shell. Also ich bin wieder ich und bin kein Root mehr. Und ich möchte euch jetzt ganz kurz zeigen, ich bin jetzt auch in meinem Home-Verzeichnis drin. Ich gehe jetzt wieder in den Firearms-Ordner und wir haben hier die Textdateien. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie man Prozesse killen kann und wie man einen Texteditor benutzt. Alles auf einmal. Der Texteditor, den wir standardmäßig auf Linux-Systemen vorinstalliert haben, ist Nano. Ich finde, Nano persönlich ist furchtbar zu benutzen und würde euch empfehlen, entweder Vim oder Emacs oder Micro zu lernen, dass ihr euch einfach auf der Konsole sinnvoll Textdateien bearbeiten könnt, weil Nano wirklich nicht angenehm ist. Aber ich mache jetzt einfach mal Nano auf diese Textdatei. Und das ist wirklich ein vollständiger Texteditor, damit kann ich normal mit Pfeiltasten hin und her. Ich kann hier neuen Text reinschreiben und mich ganz normal hier zurechtfinden. Ich habe euch schon erklärt, diese Konvention hier. Nano hat diese eingeblendete Hilfe ganz unten. Und die Konvention ist, dass dieses Dach für die Steuerung-Taste steht. Das heißt, wenn ich aus dem Editor raus möchte, dann mache ich das mit Steuerung X. Und dann fragt er mich, ob ich den speichern möchte. Und ich sage ja. Er fragt mich nach dem Dateinamen. Ich sage Enter. Und dann habe ich diese Datei gespeichert. Wenn ich die jetzt nochmal aufmache, weil ich möchte euch jetzt zeigen, wie ich diesen Prozess hier killen kann aus einem anderen Terminal. Ich mache jetzt noch einen zweiten Tab auf. Und ich zeige euch erstmal das Kommando top. Top ist so eine Art Task Manager, aber kann nur Tasks anzeigen und keine töten. Also vom Windows Task Manager kennt ihr das vielleicht, dass ihr da direkt auch Tasks beenden könnt. Das kann Top nicht. Top kann wirklich nur anzeigen und zeigt euch an, welche Prozesse auf dem System die meisten Ressourcen verbrauchen. Bei euch wird es ein bisschen kleiner sein, weil ihr die kleinere Schrift habt. Ich muss jetzt nach rechts drücken, um mir hier das Kommando anzeigen zu lassen. Und man sieht hier eben auch, mit welchem Kommando die Prozesse aufgerufen wurden und wie viele Ressourcen die verbrauchen. Auf der linken Seite steht die PID, das ist die Process ID. Unter Unix-artigen Systemen hat jeder Prozess eine Nummer. Und diese Nummer identifiziert eben eindeutig diesen Prozess, der auf diesem System läuft. Das ist gleich noch wichtig. Aus Top komme ich mit der Taste Q wieder raus. Und ich mache jetzt mal mit STRG L wieder sauber. Und ich möchte mir jetzt anzeigen lassen, welche PID Nano hat. Das mache ich mit dem Kommando PID off. Und dann printet er mich hier diese Nummer. Ich habe ein Kommando, um den Prozess zu töten, und das ist kill. Kill braucht diese Prozess-ID. Es gibt auch das Kommando kill all, das würde ich nicht unbedingt benutzen. Das ist jetzt ein bisschen zu viel zu erklären, aber hier, ich kopiere jetzt einfach diese Nummer da rein. Und wenn ich jetzt auf den anderen Tab zurückschalte, dann sehe ich auch, Nano wurde gekillt. Und hatte aber noch Zeit, sich zu schließen und sagte auch hier, ich habe SIGUP oder SIGTERM empfangen und ich habe mich geschlossen. Wenn ich jetzt Nano nochmal aufmache, zeige ich euch die andere Möglichkeit. Ihr habt ja auch hin und wieder einen Prozess, der sich absolut nicht beenden lässt. Und wenn ihr diesen Fall habt, Dann müsst ihr das mit Kill minus 9 machen. Kill minus 9 sagt dem Prozess, stirbt sofort. Und der hat auch keine Zeit mehr, dann noch in irgendeiner Form zu reagieren oder sich sinnvoll zu beenden oder irgendwas zu speichern, sondern der ist sofort tot. Achso, ich mach, muss mir jetzt die aktuelle Prozess-ID, weil es jetzt natürlich ein neuer Prozess ist. So. Und wenn ich jetzt zurück in meinen anderen Tab gehe, dann sehe ich auch, irgendwie sieht es so aus, als wäre Nano noch an. Dieser ganze Scheiß ist noch auf dieser Konsole drauf. Aber hier blinkt der meinen Shell-Prompt. Ich kann die Shell auch benutzen. Aber Nano hatte einfach keine Zeit, seinen Output überhaupt zu löschen, weil Kill minus 9 den Prozess eben sofort abgeschossen hat. Mit Steuerung L kriege ich die ganze Geschichte wieder sauber. So, jetzt haben wir noch 5 Minuten Zeit. Das heißt, ich kann euch noch zeigen, wie man SSH benutzt. SSH ist ein Programm, mit dem ich mich auf einem anderen Rechner einloggen kann. Also zum Beispiel, wenn ich mich auf meinem Server einloggen will, der in irgendeinem Rechenzentrum steht, oder auch wenn ich zu faul bin, um aufzustehen und mich auf meinem Laptop einloggen will, der auf meinem Bett steht, dann kann ich das alles mit SSH machen. Ich werde das jetzt demonstrieren, indem ich mich auf genau diesem Rechner nochmal einlogge. Also ich will jetzt nicht noch ein zweites Gerät hier mit ins Spiel bringen, also nur zu Demonstrationszwecken. Und ich mache jetzt einfach SSH. Man macht immer Benutzername add Hostname. Der Hostname kann auch eine IP-Adresse sein. Ich mache jetzt einfach mal Localhost. Und jetzt gibt er mir natürlich eine Fehlermeldung, weil standardmäßig auf so einem frisch installierten System der SSH-Daemon nicht läuft. Daemon ist einfach nur der Fachbegriff für einen Hintergrundprozess, also irgendeinen Dienst, der im Hintergrund läuft und irgendetwas verwaltet. Und nach Unix-Grundprinzip hat jedes Programm genau eine Aufgabe. Ein Daemon hat eben genau eine Aufgabe. Die Aufgabe des SSH-Daemons ist es, auf SSH-Verbindungen zu lauschen und diese gegebenenfalls zuzulassen. Es gibt auch andere Dämonen, von denen auch etliche bei euch schon im Hintergrund laufen, ohne dass ihr es wisst. Es gibt zum Beispiel einen, der euer Netzwerk verwaltet, den ihr dann irgendwo da oben hier eure Netzwerkeinstellungen zugänglich macht. Und es gibt auch einen, der eben überwacht, ob ihr irgendwelche Datenträger einsteckt, zum Beispiel, der halt dann das Fensterchen öffnet, wenn ich einen USB-Stick einstecke. Es gibt so viele Dämonen, die eben im Hintergrund Dinge tun und dafür sorgen, dass euer System komfortabel zu benutzen ist. Und für jeden dieser Dienste gibt es ein eigenes Programm. Und dann gibt es natürlich auch das Programm, was diese Dämonen verwaltet. Und das ist bei den gängigsten Linuxen systemd. Es gibt da auch verschiedene Verwaltung für diese Hintergrundprozesse. Systemd ist nicht unkontrovers. Also gerade die eingefleischteren LinuxerInnen sind teilweise so ein bisschen, finde ich nicht so gut. Wir machen das mit sudo und dann machen wir systemctl start. Und auf dem Fedora heißt es SSHD. Auf Ubuntu heißt es, glaube ich, nur SSH. Manchmal heißt es auch OpenSSH, also den Namen von diesem SSH-Dienst müsst ihr euch im Zweifelsfall raussuchen. Und wenn ich den gestartet habe, kann ich auch mein SSH-Kommando ausführen. Und jetzt fragt er mich, ist dieser Fingerprint hier korrekt? Und ich gehe mal davon aus, dass er das ist. Normalerweise würde man das unter Umständen noch überprüfen wollen, aber ich weiß ja, dass ich das gerade bin und gebe den hier einfach mal Passwort ein und habe mich natürlich vertippt. Und wenn ich es korrekt eingegeben habe, dann habe ich jetzt auch eine Shell auf diesem Rechner. Was natürlich in dem Fall genau derselbe Rechner ist, weil ich Localhost benutzt habe. Ich logge mich jetzt mit Steuerung D nochmal aus und demonstriere euch, dass es auch mit einer IP-Adresse geht. 127.0.0.1 ist die IP, die auch für Localhost steht. Und da passiert dann natürlich exakt dasselbe. Gut, dann haben wir doch hoffentlich heute viel gelernt und ich hoffe, dass ihr auf dieses Wissen in der Zukunft aufbauen könnt. Und wie gesagt, das ist jetzt alles viel auf einmal und ihr werdet euch nicht sofort von 0 auf 100 auf der Kommandozeile zurechtfinden. Aber ich hoffe, dass dieser Vortrag euch doch jetzt eine Basis gegeben habt, auf die ihr dann nach und nach aufbauen könnt. Es wird auch sehr viel Übung brauchen, bis ihr wirklich euch diese Dinge auswendig wisst und euch wie zu Hause fühlt auf der Kommandozeile, aber mit ein bisschen Übung ist es definitiv zu schaffen. Also, ich wünsche euch dann in der Zukunft sehr viel Spaß auf der Kommandozeile. Fröhliches Hacken!
Willkommen zurück vom Pre-Recording. Ich habe jetzt Sky direkt hier bei mir im Jitsi. Sky wird jetzt eure Fragen beantworten. Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Welche Linux-Distribution würdest du denn Anfängern empfehlen?
Das ist immer meine Lieblingsfrage, weil meine Antwort darauf ist immer alle. Es kommt nämlich immer darauf an, was man möchte. Also ich kriege die Frage öfter, wenn ich solche Veranstaltungen mache. Ich mache viel mit Linux-Kram und erzähle öfters neuen Leuten darüber. Und die Frage ist halt immer, was dein Ziel ist. So, wenn du einfach nur einen PC willst, der irgendwie funktioniert, dann kannst du einfach so ein Fedora oder Mint oder Ubuntu oder was installieren und musst dich nie mit dem System beschäftigen. Du kannst aber auch nicht super viel mit dem System dann machen, also im Sinne von rumfuschen und neue Dinge lernen. Wenn du ein System willst, was irgendwo zwischendrin ist, wo du mehr mitmachen kannst, was technisch stabil ist, kannst du so ein Debian benutzen. Und wenn du es auf die harte Tour lernen willst, dann kannst du natürlich auch mit Arch Linux oder mit Gentoo anfangen. Und die Lernkurve hast du so oder so, wenn du die Dinge wirklich lernen willst. Du brauchst dann Leute, die du fragen kannst und Anlaufstellen, Forum, Chat und musst sowieso dann viel dazu lernen. Aber ja, wie gesagt, es kommt immer darauf an, was dein Ziel ist. Und man muss sich eben auch trauen, sich einfach mal ins kalte Wasser zu werfen und zu gucken, was passiert.
Wo kann ich denn noch mehr über die Kommandozeile lernen, wenn ich jetzt deinen Talk geschaut habe und das alles voll interessant finde, aber dann irgendein Problem habe?
Ja, also genauso wie die Profis das auch machen, das ebenfalls machen, das ist, man geht auf die Lieblingssuchmaschine und tippt einfach Wildsuchbegriffe ein, bis man eine Problemlösung findet. Also es gibt auch immer mal wieder irgendwie so Zusammenstellungen von Kommandos, um irgendwie Aufgabe XYZ zu erledigen, aber letztlich ist es einfach viel Informationen zusammensuchen, spezielle Probleme nachschlagen und sich einfach trauen, auch mal dumme Fragen zu stellen. Auch es gibt viele Foren und Chats und natürlich auf Mastodon und Co. kann man die Profis jederzeit erreichen und einfach fragen, wenn man es selber nicht rauskriegt.
Wenn du jetzt noch einen Tipp hättest, den du jemanden, der diesen Talk geschaut hat, geben könntest, wie man am besten das gelernte Wissen anwendet, was würde der Tipp sein?
Mach einfach mal was kaputt und guck, wie du es wieder heile kriegst. Oder such dir eine Aufgabe von irgendwas, was super kompliziert klingt und finde raus, wie es geht. Also du könntest dir zum Beispiel die Aufgabe suchen, ich möchte jetzt auf meinem Laptop einen Webserver aufsetzen und auf meinem Laptop eine Website haben. Dann kannst du einfach mal rausschauen, wie das geht. Und dann lernst du auch sehr viel, auch wenn du es nicht ganz schaffst. Oder du suchst dir raus, ich möchte jetzt rausfinden, wie man Linux-Kernel konfiguriert. Dann findest du das raus. Also such dir einfach eine Aufgabe raus, die unglaublich schwer klingt und mach sie einfach. Der Geheimtipp ist natürlich auch, sich immer mal so ein LFS zu installieren, also Linux from Scratch. Das ist natürlich die absolute harte Tour. Das ist quasi ein komplettes Linux-System, was du dir Stück für Stück alles per Hand zusammenbaust. Aber es ist ein Handbuch. Also es erklärt wirklich jeden einzelnen kleinen Schritt. Und wenn man das einmal durchgemacht hat, dann weiß man eigentlich fast alles über Linux, was man so im Alltag gebrauchen kann.
Es erklärt halt nicht nur, wie man LSS aufsetzen kann, sondern auch so ein bisschen die einzelnen, man lernt das Zusammenspielen der einzelnen Komponenten, man lernt, es gibt nicht nur den Linux-Kernel, sondern es gibt auch diese 20.000 anderen Dienste und Services und Komponenten, die du auch alle brauchst, damit ein Linux sinnvoll funktioniert.
Ja. Ja, wir sind alle sehr große Linux-Fans hier.
Ja, Distro für Anfänger haben wir schon gefragt. Ganz böse Frage. Distro deiner Wahl?
Ich benutze meistens Arch Linux, weil ich es einfach, ich muss sehr viel per Hand machen. Ich mache auch sehr gerne per Hand, aber Arch Linux ist einfach super komfortabel zu benutzen, so vom Paketmanagement her. Und es hat nicht diesen furchtbaren Flatpak-Kram. Ich habe Meinungen, ich habe starke Meinungen.
Ja, die entwickelt man, wenn man dieses Linux länger mal benutzt.
Ja.
Lieblings-Unix-Distribution?
Ja, also auf meinem Desktop-Rechner benutze ich momentan FreeBSD. Also, weil ich irgendwie dieses Linux 2005-Feeling, wo gar nichts funktioniert, nochmal haben wollte. Und ich suche mir sowas halt auch danach aus, wie die Community ist, also wie die Leute mir begegnen, wenn ich halt in den entsprechenden Anlaufstellen Fragen stelle und mit komischen Problemen ankomme und wie das Source Code aussieht. Also ich habe da sehr seltsame Kriterien. Ich gehe gerne auf Entdeckungsreisen.
Auch das kann ich nachvollziehen. Ich habe irgendwann 2020 mit diesem Nix-Tun angefangen und bereue es sehr und es läuft trotzdem auf all meinen Systemen.
Ja, kriegen wir eigentlich auch mal einen Nix-Austag? Also ich warte schon die ganze Zeit, dass mich jemand erklärt, was daran so toll sein soll.
Also die Kurzzusammenfassung ist, dein System ist deklarativ konfiguriert in einer komplett neuen und tollen Programmiersprache. Der Nachteil ist, dein System ist komplett deklarativ konfiguriert in einer neuen und komplett weirden Programmiersprache.
Ja, den Eindruck habe ich auch.
Ja, ich schaue nochmal, ob es nochmal Fragen gab. Ansonsten würde ich mich bei dir auf jeden Fall für deinen tollen Talk inklusive Hands-on-Erfahrung und Austausch schon mal bedanken.
Ja, danke euch auch für eure ganze Arbeit hier und Hut ab, dass ihr das alles noch so kurz auf knapp auf die Beine gestellt bekommen habt. Also,
gute Arbeit. Auch der Chat bedankt sich bei dir für die Einführung ins Linux.
Ja, sehr gerne. Ihr findet mich auch auf Mastodon und so weiter. Also, wenn ihr mich irgendwo raussuchen wollt, dann findet ihr mich unter Umständen auch und könnt mir dann auch noch weitere Fragen stellen. Also, ich mache immer gerne Erklärbär.
Danke.